Was kommt nach dem Sterben? Leben oder Tod? Schon in meiner Jugend haben mich Flugzeuge fasziniert, wie wir das eben schon gehört haben. Später war ich dann als Ingenieur in der Luftfahrt tätig und habe auch heute noch als Hochschuldozent sehr gute Kontakte in diese sehr, sehr spannende Branche. Und dabei hat mich ein Flugzeug Zeit meines Lebens eigentlich aus technischer und auch ästhetischer, also gestalterischer Sicht immer ganz besonders fasziniert. Und das Flugzeug sehen wir hier auf dem folgenden Bild. Das ist die Concorde. Wir sehen hier eine Concorde der British Airways beim Start. Ist ganz interessant, diese abgekippte Nase da vorne, dass die Piloten noch richtig sehen können, die Startbahn noch sehen können. Und sehr, sehr schön gestaltet, sehr ästhetisch gestaltetes Flugzeug. Das ist das erste Überschallpassagierflugzeug der Welt. Das wurde ab 1962 gemeinsam von der britischen und der französischen Luftfahrtindustrie entwickelt. Ursprünglich waren 200 von diesen Flugzeugen geplant gewesen. Leider wurden nur 20 insgesamt hergestellt, 2 Prototypen, 2 Vorserienmodelle und 16 Serienflugzeuge. Und diese stehen von 1976 bis 2003 bei British Airways und Air France im Linienflugdienst. Das Flugzeug ist insgesamt 61 Meter lang, 12 Meter hoch und hat diese ganz typischen Delta-Flügel. Die Flügelspannweite ist 25 Meter und die Höchstgeschwindigkeit dieses Flugzeugs beträgt Mach 2,23, übersetzt in Kilometer pro Stunde 2405 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit. Also wenn man das umrechnet auf die Höchstgeschwindigkeit auf Schweizer Autobahnen, dann sind wir da etwas schneller. Die Flugzeit auf ihren wichtigsten Strecken über den Atlantik zwischen Paris bzw. London und New York beträgt mit etwa 3 Stunden rund die Hälfte im Vergleich zu modernen Unterschallflugzeugen. Das Schicksal dieses Flugzeuges wird am 25. Juli 2000 auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle durch die Verkettung unglücklicher Umstände besiegelt. An diesem Tag startet nicht nur der Linienflug nach New York, sondern später auch noch ein Sonderflug mit meist deutschen Fluggästen an Bord, die von New York aus auf eine Traumkreuzfahrt mit der MS Deutschland gehen wollten. Vor dem Start dieses zweiten Air France Fluges 4590 wird das Flugzeug mit zu viel Kerosin betankt. Zudem wird undeklariertes Gepäck eingeladen. Die Maschine ist dadurch überladen und der Schwerpunkt ist deutlich zum Heck verschoben. Trotz starkem Wind starten die Piloten mit Rückenwind, was die Problematik des Übergewichtes noch verstärkt. Wie sich später herausstellt, haben die Techniker zudem vergessen, ein wichtiges Bauteil zur Stabilisierung im linken Hauptfahrwerk einzubauen, weswegen die Concorde beim Start die Spur nicht halten kann und nach links abdriftet. Damit aber noch nicht genug. Denn schließlich wird ein Reifen vom linken Hauptfahrwerk von einem auf der Startbahn liegenden Metallteil zerfetzt. Dieses Metallteil ist vom Triebwerk einer wenige Minuten vorher gestarteten DC-10 der Continental Airlines abgefallen. Hochgeschleuderte Gummiteile des platzenden Reifens schlagen mit großer Wucht auf die Unterseite der linken Tragfläche. Diese Teile durchschlagen zwar nicht den Tank, der in der Tragfläche ist, aber sie verursachen durch die hohe Aufprallgeschwindigkeit eine Druckfälle im randvoll gefüllten Tank, die zu einem Leck führt. Aus diesem Leck laufen große Mengen von Treibstoff aus, die sich an dem direkt daneben liegenden beiden linken Triebwerken entzünden. Die Triebwerke auf der linken Seite haben deswegen kaum mehr Leistung, aber die Piloten haben bereits die Startgeschwindigkeit V1 überschritten, können den Start also nicht mehr abbrechen. Die brennende Concorde hebt von der Startbahn ab. Den Piloten bleibt als einzige Option der Versuch einer Notlandung auf dem nur 8 Kilometer vorausliegenden Flughafen Le Bourget. Aufgrund der vom Feuer verursachten Schäden an den Trag- und Ruderflächen sowie der fehlenden Triebwerksleistung der beiden linken Triebwerke ist die überladene Concorde kaum mehr steuerbar. Sie stürzt rund eine Minute nach dem Start auf das Nebengebäude eines Hotels und geht in Flammen auf. Alle 100 Passagiere, die 9 Crewmitglieder sowie 5 Personen im Nebengebäude des Hotels kommen ums Leben. An diesem Tag hat Gilles Logelin Dienst im Tower. Er ist der verantwortliche Fluglotse für diesen Flug nach New York. Und er erklärt in einem sehr gut recherchierten Dokumentarfilm, was in diesen Minuten genau geschehen ist. Ich bin sehr dankbar, dass wir von dem Regisseur dieses Filmes die Erlaubnis bekommen haben, heute einen Ausschnitt des Filmes zeigen zu dürfen.
Paris. Die zweite Concorde verspätet sich um gut eine Stunde. Ein fehlerhaftes Teil am Triebwerk wird ausgetauscht. Noch 40 Minuten bis zum Start. Gegen 16 Uhr. Die ersten Passagiere dürfen ins Flugzeug. Gegen 16:30 meldet der Kapitän die Concorde bei Gilles Logelin im Tower startklar.
Die Concorde ist ein wunderbares Flugzeug und wir Fluglotsen haben sie beim Start immer beobachtet. Ich an diesem Tag auch. Ich habe sie zur Startbahn 26 rechts rollen lassen, an die zugewiesene Startposition.
Die letzten Minuten bis zum Unglück. Der Fluglotse Gilles Logelin hat Kontakt zur Concorde gehalten, bis zuletzt, wie die später gefundenen Aufzeichnungen belegen.
Air France 4590, Startbahn 26, Rückenwind 8 Knoten, Starterlaubnis erteilt.
Sind alle bereit? Ja. Top.
Alle 4 Nachbrenner an.
100 Knoten erreicht, V1, Achtung.
Plötzlich haben wir hinten am Flugzeug Flammen gesehen. Ein Kollege neben mir hat sich sofort auf den roten Alarmknopf gestürzt. Und ich habe gleichzeitig den Piloten über Funk gewarnt, dass hinten Flammen aus dem Flugzeug schlagen.
Concorde 4590,
Sie haben Flammen hinter sich.
Verstanden.
Panne am zweiten Triebwerk.
In so einer Situation hofft man bis zuletzt, dass alles noch gut ausgeht.
Schalte Triebwerk 2 ab.
Notfall. Feuer am Triebwerk. Vorsicht, die Beschleunigung, die Beschleunigung. Fahrwerk einfahren.
4590, Sie haben starke Flammen hinter sich. Das Herz schlug mir bis zum Hals. Und mein Adrenalin schoss hoch. Ich musste weiterarbeiten, so gut es ging.
Das Fahrwerk.
Verstanden.
Das Fahrwerk, nein.
Handeln Sie nach Belieben. Ihre Rückkehr hat Vorrang.
Die
Situation war für uns Lotsen extrem schwierig, weil wir uns um die brennende Concorde und gleichzeitig auch um die anderen Flugzeuge kümmern mussten.
Fahrwerk.
Nein.
Verstanden, ich versuche es.
Ich bin dabei.
Schalt doch das zweite Triebwerk ab.
Habe ich abgeschaltet.
Die Beschleunigung. Das Fahrwerk lässt sich nicht einfahren. Die Beschleunigung.
Le Bourget, Le Bourget.
Zu spät. Keine Zeit mehr.
Ich habe die Explosion gesehen. Dichten Qualm, wie ein Pilz. Aber ich konnte ja nicht aufhören zu arbeiten. Ich musste ja mit den anderen Flugzeugen oben Kontakt halten. Als ich das sah, wusste ich, das Schlimmste war eingetreten. Ich habe die Concorde weiter angefunkt. Air France 4590, hören Sie mich? Keine Antwort.
Entre vous, quelle sera votre altitude maximale de vol? Très bien, d'altitude.
300 sols.
Zu Hunderten eilen die Rettungskräfte heran. Doch es gibt hier nicht mehr viel zu retten. Niemand in der Maschine überlebt den Absturz. Auch von dem Nebengebäude des Hotels bleiben nur Trümmer. Dort hielten sich 5 Menschen auf. Auch sie kamen um. Im Gebäude nebenan dagegen gab es nur Verletzte. Wenige Meter nur entschieden über Leben und Tod.
Air France hat dann den Flugbetrieb der Concorde mit sofortiger Wirkung nach dem Unfall eingestellt. Die britische Flugaufsicht hat dann ebenfalls die Starterlaubnis für die britischen Concorde entzogen. In der Folge werden dann noch Verstärkungen der Tanks und stabilere Reifen entwickelt für das Flugzeug. Und am 7. November 2001 wird der Linienbetrieb erneut wieder aufgenommen mit der Concorde zwischen Paris bzw. London und New York. Aber die Passagiere haben das Vertrauen in dieses Flugzeug verloren. Die Buchungen sind massiv zurückgegangen und in der Folge hat dann Air France am 27. Juni 2003 und British Airways einige Monate später am 24. Oktober 2003 den Linienflugbetrieb mit der Concorde eingestellt. Wer von den 109 Passagieren und Crewmitgliedern hat wohl an diesem wunderschönen Sommertag in Paris beim Betreten von Air France 4590 an das unmittelbar bevorstehende Sterben gedacht? Ja, das Sterben ist in unseren Medien allgegenwärtig, ob in den abendlichen Nachrichten, in denen wir über einen gerade stattgefundenen Terroranschlag, wie zum Beispiel heute in London, die Messerattacke, von denen berichtet wurde, der Krieg in Syrien, die Hungerkatastrophe in Afrika. Wir werden informiert über das, was in der Welt passiert, überall da, wo Menschen sterben. Und wenn uns das noch nicht reicht, dann schauen wir einfach den nächsten Tatort-Krimi. Aber die ganz persönlichen Aspekte des Sterbens, die jeden Einzelnen von uns angehen, die werden weitgehend ausgeblendet in unserer Gesellschaft. Davon wollen wir nichts mehr hören. Und das hören wir noch nicht mal mehr in den Volkskirchen und freien Gemeinden. Auch dort wird das Sterben nicht mehr thematisiert. Es wird im wahrsten Sinne des Wortes totgeschwiegen. Wir wollen heute Abend dieses Tabu miteinander brechen und zusammen den folgenden existenziellen Fragen nachgehen und darauf verbindliche Antworten für uns ganz persönlich finden. Zunächst fragen wir uns, warum müssen Menschen sterben? Was ist der Grund? Welche Strategien gibt es im Umgang mit diesem Thema Sterben? Welche medizinischen Erkenntnisse haben wir darüber? Müssen wir Angst vor dem Sterben haben? Warum unterscheidet die Bibel zwischen dem ersten und dem zweiten Tod? Und was ist mit der ersten und der zweiten Auferstehung gemeint, von der wir in der Bibel lesen? Und schließlich, wie und wo verbringen wir die Ewigkeit? Abschließend gebe ich dann noch einige Literaturhinweise für diejenigen von Ihnen, die sich da etwas näher mit auseinandersetzen wollen in der Folge. Ja, bevor wir damit beginnen, müssen wir zunächst einmal einige ganz wichtige Begriffe definieren. Die naturwissenschaftliche, biologisch orientierte Medizin sowie die Geisteswissenschaften unterteilen den Menschen in seine physische Existenz, also seinen Körper, und in seine psychische Existenz, seine Seele. Und damit ist gemeint sein Wille, sein Gefühl und sein Denkvermögen. Der Geist wird als Intellekt verstanden und als Unterfunktion der Seele betrachtet. Das Wort Gottes, die Bibel, vertritt eine ganz andere Sichtweise. Sie unterscheidet nämlich zwischen dem Körper, der Seele und dem Geist. Anders als den geschaffenen Tieren hat Gott dem Menschen seinen eigenen Atem eingehaucht. Das lesen wir schon im 2. Kapitel des 1. Buches der Bibel, 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das Sterben ist für den modernen Menschen das Ende des physischen, also des körperlichen Lebens. Im Sterben erlischt die Existenz des Leibes. Die typischen Materialisten unserer Zeit gehen davon aus, dass das psychische Leben zusammen mit dem physischen Leben endet. Die Seele kann ihrer Meinung nach unmöglich ohne den zugehörigen Körper weiter existieren. Das ist die Hypothese. Wie wir aber noch sehen werden heute Abend, liegen uns aus den letzten Jahrzehnten wichtige Forschungsergebnisse vor über das Grenzgebiet zwischen Leben und Tod. Und diese Forschungsergebnisse schließen eine rein materialistische Sicht auf dieses Thema aus. Die Konsequenz daraus ist, dass das biologische Sterben des menschlichen Körpers nicht gleichzeitig auch das Auslöschen seiner Seele bedeutet. In der Medizin wird zwischen dem klinischen und dem biologischen Tod unterschieden. Schauen wir uns zunächst einmal den klinischen Tod an. Der klinische Tod bedeutet zum einen den Atemstillstand, also der totale Ausfall der Sauerstoffaufnahme aus der Umgebungsluft und der Kohlensäureabgabe an die Umgebung. Und zum anderen tritt als Folge dieses Atemstillstandes wenig später dann der Herzstillstand ein, mit dem die totale Stagnation des Blutkreislaufes im Körper und damit des Stofftransportes einhergehen. Und in diesem Augenblick zeigt das EKG, das Elektrokardiogramm, keine Herzkurve mehr, sondern eine Nulllinie. Der klinische Tod ist durch die moderne Medizin innerhalb einer sehr begrenzten Zeitspanne reversibel durch das Defilibrieren, also den Einsatz von starken elektrischen Schockimpulsen, kann dieser Herzstillstand rückgängig gemacht werden. Man spricht dort auch von der Wiederbelebung eines Patienten. Gelingt diese Wiederbelebung nicht, tritt innerhalb von wenigen Minuten der biologische Tod ein. Dieser biologische Tod bedeutet die endgültige Funktionseinstellung der einzelnen Organsysteme und der Gehirnzentren durch einen akuten Sauerstoffmangel. Das menschliche Gehirn ist wegen des besonders aktiven Stoffwechsels und der geringen Kapazität, Energie zu speichern, für die Unterbrechung der Sauerstoff- und Nährstoffzufuhr ganz besonders anfällig. Auf dem EEG, das ist das Elektroenzephalogramm, mit dem die Gehirnströme gemessen werden, wird nun ebenfalls eine Nulllinie dargestellt. Es gibt auch keine Gehirnströme mehr. An dieser Stelle spricht man dann auch vom Hirntod des Menschen. Und in der Folge des Hirntodes entstehen nach etwa einer halben Stunde auf der Haut der Verstorbenen erste Totenflecken, da das Blut in die tiefer gelegenen Teile des Körpers absackt und sie dort verfärbt. Die Körpertemperatur sinkt ab und nach etwa zwei Stunden setzt die sogenannte Totenstarre ein. Der Verwesungsprozess setzt dann in den folgenden Tagen ein. Anders als dieser zuerst betrachtete klinische Tod, der reversibel ist, ist der biologische Tod oder Hirntod genannt, irreversibel, das heißt, er kann unter keinen Umständen zurückgedreht werden, der Mensch kann nicht mehr wiederbelebt werden, wenn er diese Grenze überschritten hat. Gut, wir haben also jetzt diese Definition zusammen hier erarbeitet und die werden uns auch im Laufe des weiteren Vortrags begleiten. Wir kommen zur ersten Frage, warum müssen Menschen überhaupt sterben? Und zur Beantwortung dieser Frage müssen wir zur Erschaffung des Menschen zurückgehen. Aus dieser Zeit haben wir nur eine verlässliche Quelle. Und das ist das Wort Gottes, die Bibel. Wir gehen dort in das erste Buch Mose, Kapitel 1 und lesen die Verse 26 bis 28 und dann den Vers 31. Dort wird uns über die Erschaffung des Menschen am sechsten Schöpfungstag berichtet. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und weiter Vers 31. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Gott beurteilt seine Schöpfung als sehr gut. Der Mensch ist sehr gut geschaffen. Hier lesen wir überhaupt nichts vom Sterben oder vom Tod. Und das ist auch ganz logisch, denn würde hier Gott schon über Sterben und Tod sprechen, dann wäre das Geschöpf nicht sehr gut. In 1. Mose 2, Verse 15 bis 17, wird uns darüber berichtet, dass der Mensch von Gott in den Garten Eden gesetzt wurde. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Das Sterben wird hier erstmals in der Bibel erwähnt, und zwar als Folge der Sünde der Nichtbeachtung von Gottes Gebot. Das wird uns übrigens auch an zahlreichen weiteren Stellen in der Bibel bestätigt. Als Beispiel nehme ich hier eine Stelle aus dem Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Satan verführt nun die ersten Menschen dazu, das Gebot Gottes zu übertreten. Das lesen wir in 1. Mose, Kapitel 3. Aber die Schlange war listiger als alle Menschen des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. In der Folge verlieren Adam und Eva durch die Sünde die geistliche Gemeinschaft mit Gott. Sie verstecken sich vor Gott, wie wir hier gelesen haben, und bestätigen damit ihren geistigen Tod. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Gott geht nun den beiden Menschen, Adam und Eva, nach. Er überführt sie von ihrer Sünde und konfrontiert sie mit den Konsequenzen. 1. Mose 3, Verse 17 bis 19. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen, mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. In diesem letzten Vers, Vers 19, erfahren Adam und Eva von Gott, dass sie am Ende ihres Lebens sterben müssen. In der Folge vertreibt nun Gott in seiner Güte die beiden ersten Menschen aus dem Garten Eden. 1. Mose 3, ab Vers 22. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Vielleicht haben Sie sich gewundert, was ich da eben gesagt habe. In seiner Güte hat das Gott so geführt. Woran erkennen wir hier die Güte Gottes? Stellen Sie sich einmal vor, was passiert wäre, wenn die beiden ersten Menschen im Garten Eden geblieben wären und auch noch vom zweiten verbotenen Baum des Lebens gegessen hätten. Dann hätten sie als durch die Sünde von Gott getrennte Menschen in ihrem schrecklichen Zustand für ewig bleiben müssen. Durch die Vertreibung aus dem Garten Eden und das Sterben besteht für alle Menschen nun die Möglichkeit, am Ende ihres irdischen Lebens doch wieder in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Das ist die Gnade und Güte Gottes, die wir darin erkennen. Nun werden diese beiden ersten Menschen, Adam und Eva, schon sehr schnell und unerwartet mit dem von Gott angekündigten Sterben konfrontiert. Denn ihr erstgeborener Abel wird vom zweitgeborenen Kain ermordet, wie wir in 1. Mose 4, Abvers 3 lesen. Das Sterben ist seit diesem Sündenfall im Garten Eden in unseren menschlichen Körper hineinprogrammiert. Heute wissen wir, dass im menschlichen Körper pro Tag rund 10 Milliarden Zellen absterben. 10 Milliarden Zellen sterben jeden Tag ab, in jedem unserer Körper. Das wurde 1842 vom deutsch-schweizerischen Naturforscher Karl Vogt erstmals entdeckt und wird Apoptose genannt. Diese Apoptose wird von der betroffenen Zelle selbst aktiv durchgeführt und ist Teil des Stoffwechsels der Zelle. Aber nicht nur die einzelnen Zellen sterben ab, sondern der ganze menschliche Körper degeneriert und so muss jeder Mensch auch ohne äußere Gewalteinwirkung, also nicht nur, wenn ein Flugzeug abstürzt, letztendlich sterben. In 1. Mose 5 wird uns berichtet, dass die Menschen aus der Generation bis zur Sintflut über 900 Jahre alt geworden sind. Der älteste Mensch wird dort genannt, das war Methuselah, er wurde 969 Jahre alt. Nun ist die durchschnittliche Lebenserwartung von den heutigen Menschen deutlich tiefer. Aber das hat uns schon Mose in Psalm 90, Vers 10 vorausgesagt. Dort lesen wir, unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Schauen wir uns mal die Statistik dazu an aus dem letzten Jahrhundert. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erreichten nur 54% aller weiblich Geborenen in der Schweiz das 60. Lebensjahr. Bei den Männern waren es sogar nur 36%. Jetzt ist ja in der Zwischenzeit einige Zeit vergangen und die Medizin hat sich deutlich weiterentwickelt. Die Statistik sieht besser aus, keine Sorge. Für die 2017 in der Schweiz geborenen Mädchen rechnet man mit einem Durchschnittsalter von 85,4 Jahren und für die Buben mit 81,4 Jahren. Wir sind also deutlich näher an dem, was Mose vorausgesagt hat, als das, was ganz zu Beginn passiert ist. Kommen wir zur zweiten Frage. Welche Strategien gibt es im Umgang mit dem Sterben? Von Wissenschaftlern sind in den letzten beiden Jahrhunderten alle Völker der Erde systematisch untersucht worden, und zwar auf ihre Jenseitsvorstellungen hin. Und diese Forscher haben herausgefunden, dass es keinen einzigen Stamm auf der ganzen Welt gibt, der keine Jenseitsvorstellung hat. Alle haben eine Jenseitsvorstellung. Sie ist nicht bei allen gleich. Einige Jenseitsvorstellungen sind positiv, andere sind negativ. Aber das Wichtige ist, sie sind in jedem Fall vorhanden. So kann man also davon ausgehen, dass es dem Menschen ins Herz gegeben ist, sich damit zu beschäftigen, was nach dem irdischen Leben mit ihm geschehen wird. Und genau diese Ansicht bestätigt uns auch die Bibel. Der weise König Salomo schreibt im Buch Prediger, Kapitel 3, Vers 11, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er ihnen, also den Menschen, ins Herz gelegt. Jetzt haben Menschen ganz verschiedene Strategien entwickelt, um mit ihrer Unsicherheit und Angst vor dem unausweichlichen Sterben am Ende des irdischen Lebens umzugehen. Und einige davon möchte ich hier kurz vorstellen. Unter Umständen sind das genau die Strategien, die Sie anwenden. Vielleicht eine Kombination daraus. Vielleicht einzelne. Aber eine ist sicherlich dabei. Wir beginnen mit der Panik. Der Mensch kann im Blick auf das Sterben in Panik geraten. Er reagiert dann genauso wie das berühmt-berüchtigte Kaninchen, das die Schlange vor Schrecken anstarrt. Angesichts dieser drohenden Gefahr kann das Kaninchen überhaupt nichts machen. Es starrt die Schlange an. Es kann gar nicht mehr konsequent handeln. In diesem Fall wäre ja angesagt, schnell wegzulaufen. Das macht es nicht. Die Panik vor dem Sterben kann bei Menschen zur Depression oder so sogar zur völligen Resignation führen. Die zweite Strategie im Umgang mit dem Sterben ist die Ablenkung. Die Menschen lenken sich ab, indem sie sich auf ihre berufliche Karriere, auf Hobbys, ihre Familie oder soziale Engagements konzentrieren. Und die lassen ihnen keinen Moment Zeit, um an das eigene Sterben zu denken. Wunderbar. Es gibt dann noch eine weitere Option, das ist die ziemlich starke Konsumneigung. Heute ist Black Friday, wir wissen, was heute gelaufen ist. Die Leute haben geshoppt bis zum Umfallen, um ja nicht darüber nachzudenken, was danach irgendwann kommt. Shopping ist angesagt. Die dritte Strategie ist die Betäubung. Durch das regelmäßige Einnehmen von Drogen, Medikamenten, Alkohol kann sich der Mensch für eine gewisse Zeit in einen schlafähnlichen Zustand versetzen, um nicht an das zukünftige Sterben denken zu müssen. Dabei werden im Drogenrausch auftretende schreckliche Halluzinationen und schwere körperliche Schädigungen ganz bewusst in Kauf genommen. Hauptsache, ich denke nicht an das, was später kommt. Es geht noch weiter. Wir haben die vierte Strategie. Das ist die Strategie des Ignorierens. Also, wir verschließen ganz bewusst unsere Augen vor der Realität. Wir behaupten, dass nach dem Sterben einfach alles aus ist. Es gibt keinen Himmel, es gibt keine Hölle. Fertig, Schluss, Ende der Diskussion. Punkt. Weiter im Text. Diese Strategie hat mich erinnert an ein kleines Kind, das sich die Augen zuhält und da es ja nun selber nichts mehr sehen kann, davon ausgeht, dass die anderen dieses Kind auch nicht sehen. Es gibt keinen Tod. Fertig. Es gibt ihn doch. C.S. Lewis hat von der Statistik gesprochen, die eindeutig dafür spricht. Etwa 100% der Menschen sterben, zumindest bis jetzt. Ist doch ganz lustig, ne? Kommen wir zur nächsten Strategie, das ist der Spott. Man macht den Tod einfach lächerlich. Im Rahmen der ARD-Themenwoche Leben mit dem Tod sagte der Kabarettist Dieter Nuhr das Folgende. Es hat ja keinen Sinn, sein Leben trauernd zu verbringen, weil es irgendwann ein Ende hat. Ich will den Tod auslachen. Vielleicht ist er dann beleidigt und kommt nicht wieder. Vielleicht. Hilfreich ist dieser Spott sicherlich nicht, denn spätestens, wenn es dem Menschen dann gesundheitlich schlecht geht, vergeht ihm das Lachen ziemlich schnell. Die sechste Strategie ist die Trotzstrategie. Die wird auch gerne von Menschen angewendet. Sie sagen, ich will nicht im Himmel mit einem Gott die Ewigkeit verbringen, der Menschen in die Hölle schickt. Ich gehe stattdessen lieber in die Hölle. Eine solche Ansicht ist aus meiner Sicht zumindest völlig absurd, als wenn man Gott mit dieser Einstellung irgendwie eins auswischen könnte. Funktioniert nicht. Und beruhigen tut das auch nicht, zumindest nicht auf Dauer. Dann haben wir noch eine sehr, sehr beliebte Strategie, das ist die Strategie der Religion. Und hier gibt es gerade eine ganze Reihe von verschiedenen Variationen. Ich möchte mal auf einige kurz eingehen. Sie sehen die hier auch auf der Folie. Als erstes die immerwährende Reinkarnation, wie sie besonders in den fernöstlichen Religionen, zum Beispiel dem Buddhismus und dem Hinduismus, vertreten wird. Nach dem Sterben würde man, je nachdem, was man in seinem Leben getan hat, in einen anderen Leib wiedergeboren. Hat man ein böses Leben gelebt, könne man im nächsten Leben sogar als Tier wiedergeboren werden, vielleicht als Ameise oder Maus oder irgendwas anderes. Hat man dagegen ein gutes Leben gelebt, würde man im nächsten Leben vielleicht als Adeliger wiedergeboren oder als Manager oder als König oder irgendwie sowas. Und das geht dann so lange weiter, bis man irgendwann am Ziel angekommen ist und das ist das Nirvana, das Nichts. Das Problem bei dieser ganzen Strategie ist allerdings, wer entscheidet eigentlich über die Art der Reinkarnation? Es muss ja irgendeine Instanz geben, die entscheidet, Ameise, König. Und was macht man, wenn man Ameise ist? Da kommt man ja gar nicht mehr raus aus diesem. Da muss man ganz viel arbeiten und dann ist man dann auf einmal wieder Mensch oder so. Und wie lange dauert es, bis man im Nirvana ankommt? Das bleibt völlig unklar. Keiner weiß das. Und die Menschen glauben das trotzdem. Jetzt gibt es im Westen eine ähnliche Version dieser Wiederverkörperungslehre in den verschiedenen Formen des Spiritismus und der Esoterik. Das ist zum Beispiel die Theosophie, die Anthroposophie, das New Age. Und damit nicht genug, die Menschen versuchen dann über Medien Kontakt mit der Geisterwelt aufzunehmen. Schlagen Sie nur mal die Regionalzeitung auf, da wimmelt es von solchen Personen, die das können, sagen Sie. Die lassen sich auch gut bezahlen. Das Problem ist nur, mit wem nimmt man da Kontakt auf? Die Bibel ist da eindeutig, in Gottes Augen ist das ein absolutes Gräuel und absolut zu vermeiden, 5. Mose 18, Abvers 10. Jetzt gibt es in einigen Religionen noch die Lehre der Allversöhnung, nach der angeblich jeder Mensch eines Tages zur Familie Gottes gehören würde. Leider widerspricht die Bibel dieser Ansicht durchgehend. Wir kommen dann noch im Laufe des Vortrages darauf zu sprechen. Dann haben wir noch die Lehre der bedingten Unsterblichkeit. Dort wird die Ansicht vertreten, dass nur die an Gott gläubigen Menschen ewig leben würden. Die Gottlosen, die werden zwar auferweckt dann irgendwann mal, die kommen dann auch unter das Gerichtsurteil von Gott, aber sie werden im Feuersee vernichtet. Also sie leben nicht ewig. Auch dieser Ansicht widerspricht die Bibel an vielen Stellen, beispielhaft in Matthäus 25, in Offenbarung 20 und weiteren Stellen. Funktioniert auch nicht so richtig. Dann haben wir noch die Lehre der Werksgerechtigkeit, wie sie zum Beispiel in der katholischen Kirche vertreten wird. Dort wird den Menschen die Vergebung der Sünden zugesagt, wenn sie heilige Messen lesen lassen, Geld spenden, gute Werke tun etc. Sagen sie zumindest. Außerdem vertritt die katholische Kirche auch die Lehre, dass niemand gerecht genug sein könne, um sofort nach dem Sterben in den Himmel zu kommen. Noch nicht einmal die höchsten Würdenträger, noch nicht einmal der Papst. Der weiß das nicht, wenn er stirbt. Und deswegen wurde dann im Mittelalter das Fegefeuer erfunden. Hierbei soll es sich um einen Ort handeln, an dem die Menschen nach dem Sterben von ihren Sünden gereinigt würden, um danach dann doch in den Himmel zu kommen. Problematisch ist nur, dass von einem solchen Ort in der ganzen Bibel kein einziges Wort zu lesen ist. Die katholische Kirche hat dann auch noch menschliche Mittler eingeführt, die zwischen Gott und den Menschen vermitteln sollen, wie Maria und die verstorbenen Heiligen. Interessant ist, dass die Bibel selber, auf die sich ja auch die katholische Kirche beruft, ausdrücklich bestätigt, dass Jesus Christus der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen ist. Da lesen wir nichts von Maria, da lesen wir nichts von den Heiligen. Wie kommt man auf solche Ideen? Woher wissen die das erfunden haben? Alle diese menschengemachten Strategien mögen die Menschen vielleicht eine Zeit lang beruhigen, führen aber nicht zu einer echten Lösung ihres Problems. Die Trennung des Sünders von Gott kann der Sünder selbst nicht aufheben. Wir können machen, was wir wollen. Wir schaffen das nicht. Die Bibel erklärt eindeutig, dass es nur eine Lösung gibt. Und die besteht darin, dass ein Stellvertreter an unserer Stelle in Gottes Gericht gehen und sterben muss. Und dieser Stellvertreter muss genau drei Bedingungen erfüllen. Erstens, er muss ein Mensch sein, und zwar ein echter Mensch. Zweitens, er muss Gott sein und drittens, er muss völlig sündlos sein. Wer kann das erfüllen, diese drei Bedingungen? Sicherlich kein Mensch, kein einziger Mensch und auch keiner der Engel. Es gibt nur einen, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er erfüllt alle drei Bedingungen und zwar perfekt. Er ist an unserer Stelle in das Gericht Gottes gegangen. Kommen wir zur dritten Frage. Welche medizinischen Erkenntnisse haben wir? Die Medizin hat, wie ich das vorhin schon ausgeführt habe, in den letzten Jahrzehnten unglaubliche Fortschritte gemacht. Mittels dieses Defibrillierens können Menschen, die aufgrund von Kammerflimmern einen Kreislaufstillstand erlitten haben, reanimiert werden. Wir sehen hier rechts oben auf dem Bild so ein Gerät. Die Aufmerksamen unter Ihnen, die hier reingekommen sind, das Gebäude, haben unten so einen Kasten gesehen. Da ist auch das drin. Also in öffentlichen Gebäuden findet man das häufig heute, eben weil es so wirksam ist. Menschen können also reanimiert werden, Aber wir haben bereits gesehen, dass es medizinisch gesehen völlig unmöglich ist, einen Menschen wieder zu reanimieren, also ins irdische Leben zurückzuholen, nachdem der biologische Tod, also der Hirntod, eingetreten ist. Der biologische Tod ist definitiv und nicht umkehrbar. Seit den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts haben sich nun verschiedene Wissenschaftler mit dem Grenzbereich zwischen dem Leben und dem klinischen Tod auseinandergesetzt. Hierzu gehören zum Beispiel die bekannten Elisabeth Kübler-Ross und Raymond Moody. Beide und andere haben Erlebnisse von Menschen erfasst, die wiederbelebt wurden, nachdem Ärzte sie für klinisch tot erklärt haben. Und hierzu gehören auch Berichte über das Zusammentreffen mit früher verstorbenen Mitmenschen und Familienangehörigen. Ob das wirklich diese Menschen waren, die sie dort gesehen haben, oder ob sich Dämonen an ihrer Stelle für sie ausgegeben haben, bleibt völlig unklar. Kann man nicht nachprüfen. Diese sogenannten Nahtodberichte beinhalten häufig auch die Begegnung mit einem Lichtwesen. Dieses Lichtwesen ist immer positiv und vertrauensvoll. In jedem Bericht. Es fordert die Betroffenen dazu auf, andere Menschen zu lieben und Wissen zu erlangen, was zur Selbstverwirklichung führen soll. Die Aufforderung, durch Jesus Christus eine Beziehung mit Gott zu suchen, macht das Lichtwesen nie. Und das steht im klaren Widerspruch zur Bibel. Zentrale biblische Themen wie Sünde, Gericht und Hölle kommen bei diesem Lichtwesen überhaupt nicht vor oder werden sogar mit Spott beantwortet. Das ist ganz interessant. Nun wissen wir aus der Bibel, dass Gott sich selber niemals widerspricht. Das heißt, dieses Lichtwesen, das er der Bibel widerspricht, kann nicht von Gott sein. Wir müssen viel mehr davon ausgehen, dass es sich um Satan handelt, der sich als Engel des Lichts ausgibt. Oder es ist einer der gefallenen Engel, der Dämone. Interessant ist, dass quasi alle Menschen, die von diesen Nahtoderlebnissen berichtet haben, danach angegeben haben, dass sie keine Angst mehr vor ihrem Sterben haben. Welcher Grund wird dafür angegeben? Von allen die Versprechung dieses Lichtwesens. Das ist ein sehr dünnes Eis, würde ich sagen. Jetzt gibt es zwischenzeitlich aber auch Veröffentlichungen von Forschern, in denen von höllenartigen Nahtoderlebnissen berichtet wird. Also nicht mehr nur die positiven, sondern plötzlich kommen auch negative Berichte ans Tageslicht. Einer dieser Autoren ist der amerikanische Herzspezialist Maurice Rawlings, der diese negativen Erlebnisberichte darauf zurückgeführt hat, dass er die Interviews mit den Zurückgeholten unmittelbar nach dem Aufwachen seiner Patienten und nicht erst viel später durchgeführt hat wie die anderen. Und er geht davon aus, dass die negativen Erlebnisse, die die Menschen in dieser Phase mitbekommen haben, sehr schnell verdrängt werden und nur noch die positiven Erlebnisse überbleiben. Und wenn man sie später befragt, kommen nur die positiven Berichte. Wenn man sofort befragt, kommen auch negative. Wir können also festhalten, dass sich diese Berichte über Nahtoderlebnisse auf die Phase kurz nach dem klinischen Tod beschränken. Die Patienten waren eben noch gar nicht biologisch tot. Das heißt, der Hirntod ist noch nicht eingetreten. Sonst hätte man sie ja gar nicht zurückholen können. Das heißt, wir wissen nichts über das, was nach dem biologischen Tod tatsächlich passiert. Wir wissen nur etwas aus dieser Zwischenphase. Kommen wir zur vierten Frage. Müssen wir Angst vor dem Sterben haben? Der Apostel Paulus erklärt im Brief an die Hebräer, Kapitel 2, Verse 14 und 15, den Grund für die Todesfurcht des Menschen. Der Teufel hat die Macht über den Tod verloren, aber er jagt uns Menschen immer noch Todesangst ein. Er hat nicht mehr die Macht, die hat er verloren, als Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Aber er jagt uns Todesangst ein. Wir haben Angst vor dem Sterben. Viele Menschen haben dabei eigentlich gar keine Angst vor dem Sterben. Sie haben eigentlich Angst vor dem qualvollen Leiden kurz vor dem Sterben. Seien wir mal ehrlich. Davor haben wir Angst. In der Tat versteht auch die Bibel unter dem Sterben ein sehr kurzes Durchgangsstadium. Es bedeutet das Ablegen unseres verweslichen Körpers zugunsten eines von Gott bei der Auferstehung neu bereiteten, nicht sterblichen Körpers. Dieser wird dann wieder mit der Seele und dem Geist des Menschen vereint werden. Die Bibel berichtet uns von ganz verschiedenen Bildern, wenn es um das Sterben geht. Das erste Bild ist das Bild des Abscheidens, das der Apostel Paulus so beschreibt, dass er sich danach sehnt, abzuscheinen, das heißt, seinen menschlichen Körper abzulegen. Philipper 1, Vers 23, 2. Timotheus 4, Vers 6. Für ihn ist im Vergleich zum irdischen Leben das Sterben Gewinn. Das zweite Bild ist das Bild des Entschlafens. Jesus spricht in der bekannten Geschichte über den gestorbenen Lazarus als von einem gestorbenen Freund, den er aufwecken wird. Der Evangelist Lukas bezieht sich in Apostelgeschichte 13, Vers 36 auf König David, dessen Körper verwest ist, nachdem er entschlafen ist. Und schließlich berichtet der Apostel Paulus in 1. Korinther 15, 51, dass nicht alle Menschen entschlafen, sondern verwandelt werden. Das dritte Bild ist das Bild eines Zeltes, das abgebaut wird. Der Apostel Paulus und auch der Apostel Petrus vergleichen unseren irdischen Körper mit einem Zelt als einem vorübergehenden Gebäude. Und das vierte Bild kommt aus der Schifffahrt. Man kann nämlich Philipper 1, Vers 23 auch mit Ankerlichten übersetzen. Danach geht das Segelschiff auf seine Reise. Die Hypothese, dass das Sterben immer körperlich qualvoll sei, wird von vielen medizinischen Forschungsergebnissen nicht bestätigt. Denn wie wir heute wissen, ist kurz vor dem Sterben die Atmung und der Kreislauf des Menschen verändert, wodurch sich auch das Bewusstsein des Sterbenden dämpft. Das zu den körperlichen Qualen. Aber wie sieht es nun mit der seelischen Not von sterbenden Menschen aus? Der deutsche Reformator Martin Luther sagte auf seinem Sterbebett das Folgende: Ich fahre dahin in Fried und Freud, Gott segne euch alle. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Und der amerikanische Erweckungsprediger Dwight L. Moody sprach die folgenden Worte kurz vor seinem Sterben: Die Erde bleibt zurück und der Himmel öffnet sich für mich. Wenn das der Tod ist, so ist er süß. Hier gibt es keine Täler. Gott ruft mich und ich muss gehen. Fritz Rienecker berichtet in seinem Buch Das Schönste kommt noch anhand von vielen Beispielen über einen großen Frieden und eine unbeschreibliche Freude von sterbenden Gläubigen. Und das sind nicht nur diese großen Glaubenshelden wie Luther oder Moody und andere. Er berichtet davon ganz vielen ganz normalen Menschen wie Sie und ich. Und denen geht das allen so. Dennoch verlässt viele Menschen allein beim Gedanken an ihr eigenes Sterben der Mut. Hierzu sagt der bekannte englische Erweckungsprediger Charles Haddon Spurgeon das Folgende: Bruder, du brauchst keinen Mut zum Sterben, ehe es nicht wirklich ans Sterben geht. Was würde dir der Mut denn nützen, wenn du noch lebst? Ein Boot brauchst du erst, wenn du zu einem Fluss kommst. Bitte doch lieber um Mut zum Leben und verherrliche Jesus dadurch, und dann wirst du auch Mut zum Sterben haben, wenn deine Stunde kommt. Es gibt einen ganz bekannten Vers, den wir alle kennen. Das ist der Vers 4 aus Psalm 23. Und wenn ich auch wanderte durch das Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Jetzt haben wir aber auch Berichte über das Sterben von Ungläubigen. Es gibt da ein sehr schönes Traktat, was auch draußen auf dem Tisch aufliegt. Das heißt Letzte Worte großer Männer. Lässt sich ganz schnell durchlesen. Es liegen genug Exemplare draußen. Dort habe ich einige herausgenommen. Einmal von Voltaire. Voltaire, der große französische Philosoph der Aufklärung, er hatte ein schreckliches Ende. Seine Krankenschwester sagte das Folgende: Für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Ein weiteres Beispiel, der französische Kaiser Napoleon Bonaparte. Über ihn schrieb der Graf Montholon: Der Kaiser stirbt von allen verlassen auf diesem schrecklichen Felsen. Sein Todeskampf ist furchtbar. Drittes Beispiel, der russische Diktator Stalin. Über ihn, über sein Ende, sagte seine Tochter Svetlana: Vater starb schrecklich und schwer. Gott gibt den Gerechten einen leichten Tod. Ich frage Sie, was werden wohl Ihre letzten Worte vor dem Sterben sein? Worte des Friedens oder Worte der Furcht? Im Gegensatz zum eigentlichen Sterben, das nur eine schnell vorübergehende Durchgangsstation ist, wie wir gehört haben, dauert die Zeit nach dem biologischen Tod ewig. Und für die Ewigkeit nach dem Sterben werden uns in der Bibel nur genau zwei Optionen genannt. Die erste Option ist das Leben. Das ist die Option für die Gläubigen, die in ihrem Leben Jesus Christus als persönlichen Retter angenommen haben. Sie befinden sich in Ewigkeit, in Gottes Nähe, in größter Freude. Ich lese dazu aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 51, einen Vers. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt der Herr Jesus Christus, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Er wird ihn nicht sehen in Ewigkeit, weil er leben wird. Jetzt haben wir eine zweite Option, die die Bibel uns vorhält, das ist der Tod. Diese Option gilt für die Ungläubigen, die ein Leben in Sünde geführt haben. Sie befinden sich in der Gottesferne, in Finsternis und in der Nähe satanischer Mächte, und zwar in Ewigkeit. Gott hat daran keine Freude, wie wir hier lesen in Hesekiel 18, Vers 32, denn ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht Gott der Herr. So kehrt denn um und ihr sollt leben. Es gibt diese zwei Optionen, Leben oder Tod. Eine andere Option, ein Kompromiss, irgendetwas, ein Mittelweg, gibt es nicht. Wie können wir nun über die Ewigkeit mehr erfahren? Wir können uns eigentlich nur an den Menschen wenden, der selber den biologischen Tod erlitten hat. Und das sind eben nicht die, die danach wieder zurückgeholt werden. Das sind die, das ist der Einzige, der wirklich gestorben ist. Jesus Christus. Er wurde von den römischen Soldaten gekreuzigt, nach seinem Sterben begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Das ist nicht nur biblisch, sondern auch außerbiblisch sehr genau überliefert. Im Lukas-Evangelium erzählt Jesus Christus den gierigen Pharisäern seiner Zeit die folgende Geschichte. Ein reicher Mann, der Zeit seines Lebens in Herrlichkeit lebt, stirbt und seine Seele kommt in den Hades. Hades ist das griechische Wort für Totenreich. Und ein Bettler namens Lazarus, der vor der Tür des reichen Mannes liegt, stirbt ebenso und seine Seele kommt in Abrahams Schoß. Das ist übrigens die paradiesische Abteilung des Totenreiches, des Hades. Also der Hades hat zwei Abteilungen. Wir lesen dazu Lukas 16, ab Vers 23. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er, das ist der Reiche, er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach: Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten. Auf diese sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie sicher Buße tun. Er aber sprach zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie auch nicht, sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Jesus Christus beschreibt nun in dieser Geschichte, dass die Ungläubigen und die Gläubigen nach dem Sterben ganz unterschiedliche Bedingungen vorfinden. Der Text hier fokussiert auf den Reichen und wir wollen uns besonders auf den Reichen konzentrieren. Er ist nach seinem Sterben bei völligem Bewusstsein. Er kann sich erinnern. Er kann sprechen. Er fühlt Schmerzen. In Vers 24 ist sein sehnlichster Wunsch, nur einen Tropfen Wasser zu bekommen, damit seine Zunge gekühlt würde. Wer von uns heute Abend wäre beim anschließenden Apéro mit nur einem Tropfen Wasser zufrieden? Ich glaube, keiner. Wäre ziemlich spärlich, oder? Für ihn ist das eigentlich schon genug. In Vers 26 wird berichtet, dass das Schicksal des Reichen festgelegt ist. Er kann zwar in den paradiesischen Teil des Totenreiches hineinschauen, kann aber selber nicht hinübergehen. Beide Bereiche sind unüberwindlich voneinander getrennt. In Vers 28 erfahren wir dann, dass der Reiche versteht, dass seine Situation angemessen ist. Er beklagt sich gar nicht. Aus seiner Sicht ist das gar nicht ungerecht, was ihm widerfährt. Vielmehr wünscht er sich sehnlichst, dass seine Brüder nicht das gleiche Schicksal erleben müssen wie er. Auch sie haben unvergebene Sünden in ihrem Leben und ohne die Vergebung der Sünden werden sie schließlich am gleichen Ort wie der Reiche landen. Vers 31, der letzte Vers hier, dort verweist Abraham den Reichen auf Mose und die Propheten, also die ganzen Schriften des Alten Testamentes. Seine Brüder würden nicht auf die Schriften hören und damit auch nicht auf einen Menschen, der von den Toten auferstehen würde. Und damit ist Jesus Christus selber gemeint. Zudem möchte ich darauf hinweisen, dass in dieser Geschichte der Reiche noch gar nicht in der Hölle ist und der arme Lazarus noch gar nicht im Himmel. Beide befinden sich eben in diesem Vorstadium, in diesen verschiedenen Abteilungen des Totenreiches. Nach Offenbarung 20, Vers 14 wird dann am Ende das Totenreich in die Hölle geworfen und danach wird es für den Reichen noch viel schlimmer und für den armen Lazarus noch viel schöner. Wie es im Himmel und wie es in der Hölle sein wird, werden wir uns dann später noch etwas genauer anschauen, denn darüber erklärt uns die Bibel auch ganz, ganz viele Details. Jetzt habe ich als folgende Frage formuliert, warum unterscheidet die Bibel zwischen dem ersten und dem zweiten Tod und was ist mit der ersten und der zweiten Auferstehung gemeint? Das klingt sehr geheimnisvoll. In der Tat berichtet das die Bibel so und wir wollen uns das im Detail mal anschauen. Denn im letzten Buch der Offenbarung, die der Apostel Paulus geschrieben hat, berichtet er in Offenbarung 20, Vers 6 eben von der ersten Auferstehung und vom zweiten Tod. Wir wollen das lesen. Offenbarung 20, Vers 6. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. So, ist ganz logisch, wenn es eine erste Auferstehung gibt, da gibt es auch eine zweite. Wenn es einen ersten Tod gibt, dann gibt es auch einen zweiten. Kann man daraus schlussfolgern? Das wird uns so in der Bibel genau erklärt. Schauen wir uns zuerst mal den ersten Tod an. Was ist damit gemeint? Der Apostel Paulus schreibt das in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth, Kapitel 15, Abvers 21. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, das haben wir ja am Anfang gelesen, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, ist der Erste, der auferstanden ist, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft, danach das Ende, wenn er das Reich Gottes dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Jesus Christus wird den Tod beseitigen. Der erste Tod ist also der körperliche Tod, den alle Menschen erleiden müssen. Medizinisch wird dieser erste Tod, wie wir vorhin schon gesehen haben, biologischer Tod genannt, aus dem man nicht zurückgeholt werden kann. Und im gleichen Brief erklärt nun der Apostel Paulus auch die erste Auferstehung. Diese betrifft nur diejenigen Menschen, die als wiedergeborene Kinder Gottes den körperlichen Tod erlitten haben. Sie werden auferstehen, wenn der Herr Jesus zur Entrückung seiner Gemeinde wiederkommen wird. Das lesen wir in 1. Korinther 15, Abvers 51. Dort schreibt Paulus: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Warum sind damit die Gläubigen gemeint? Paulus sagt, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Wir, er und die Empfänger dieses Briefes, und das sind die gläubigen Christen in der Gemeinde in Korinth. Wann genau die Entrückung der Gemeinde stattfinden wird, wird uns in der Bibel nicht gesagt. Aber alle Voraussetzungen dafür sind bereits erfüllt. Die Entrückung der Gemeinde kann auch heute Nacht passieren oder morgen früh oder nächste Woche oder nächstes Jahr. Das wissen wir nicht. Wir müssen aber jederzeit darauf vorbereitet sein. Und wir sollten alle heute Abend absolut sicher sein, wenn wir hier rausgehen, dass wir bei dieser ersten Auferstehung dabei sind, dass wir nicht vergessen werden. Nur die Menschen, die bei dieser ersten Auferstehung dabei sind, werden in Offenbarung 20, Vers 6, wie wir eben gelesen haben, glückselig genannt. Sie werden Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus als Priester dienen und mit ihm im tausendjährigen Reich und darüber hinaus regieren. Nun gibt es, wie wir ja gesehen haben, auch noch eine zweite Auferstehung und einen zweiten Tod. Auch darüber sagt die Bibel etwas. Alle nicht wiedergeborenen, ungläubigen Menschen werden ebenfalls sterben, also den ersten Tod erfahren und bei der Wiedergeburt des Herrn Jesus zur Entrückung seiner Gemeinde noch nicht auferweckt werden. Ihre Körper müssen stattdessen bis zum Ende des tausendjährigen Friedensreiches in ihren Gräbern bleiben, davon lesen wir in Offenbarung 20, Vers 5. Sie werden erst bei der zweiten Auferstehung auferweckt werden. Zum Endgericht vor dem großen weißen Thron. Offenbarung 20, Abvers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also jeder Mensch, der jemals auf der Erde gelebt hat und nicht bei der ersten Auferweckung dabei ist, der wird dann auferweckt werden. Dann bei der zweiten Auferstehung. Dabei hängt es also nicht davon ab, wie jemand gestorben ist, wo jemand gestorben ist und was danach mit seinen sterblichen Überresten passiert ist. Es reicht nicht, eingeäschert zu werden und diese Asche dann im Wald zu verstreuen oder irgendwo ins Meer zu kippen. Für Gott ist das kein Hindernis. Er bringt das alles wieder zusammen und erweckt die Menschen mit einem neuen Körper. Und an dieser Stelle haben wir auch erfahren, was mit dem zweiten Tod gemeint ist. Es ist die ewige Verdammnis der Ungläubigen im Feuersee. In unserem Sprachgebrauch sagen wir dazu die ewige Hölle. Die Bibel nennt das Feuersee. Wie und wo verbringen wir die Ewigkeit? Die sechste Frage. Die Entscheidung darüber, wie und wo wir Menschen die Ewigkeit verbringen, treffen wir interessanterweise zu unseren Lebzeiten hier auf der Erde. Nachdem wir gestorben sind, können wir daran überhaupt nichts mehr tun, rein gar nichts. Wenn wir in unserem irdischen Leben Jesus Christus als unseren persönlichen Retter annehmen, ihn um Vergebung unserer Sünden bitten und wirklich umkehren, dann sind wir bei der ersten Auferstehung dabei. Dann werden wir die Ewigkeit im Himmel verbringen. Wenn wir aber Zeit unseres irdischen Lebens, unser eigenes Leben leben und Jesus Christus als unseren persönlichen Retter ganz bewusst zur Seite stellen, all diese verschiedenen Strategien anwenden, die wir vorhin gesehen haben, dann werden wir erst bei der zweiten Auferstehung dabei sein. Nachdem wir beim Gericht vor dem großen weißen Thron zum ewigen Aufenthalt in der Hölle verurteilt worden sind, erleiden wir den zweiten Tod. Wie wird es denn nun im Himmel und wie wird es in der Hölle sein? Nun, das Problem ist, kein Mensch war bisher im Himmel und kein Mensch hat die Hölle erlebt und kann uns darüber berichten. Das geht eben nicht, denn wenn man über diese Grenze gekommen ist, kommt man nicht mehr zurück. Es gibt also nur einen glaubwürdigen Bericht, eine einzige Quelle, die wir haben, die uns das beschreibt, und das ist die Bibel. Und die Bibel erklärt das sehr genau. Wollen wir uns also zunächst einige Gemeinsamkeiten anschauen von Himmel und Hölle. Es gibt tatsächlich Gemeinsamkeiten. Daniel schreibt, der Prophet Daniel schreibt dazu im Alten Testament in Kapitel 12, Vers 2. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Also hieraus können wir schon eine Gemeinsamkeit ableiten. Nämlich an beiden Orten, an Himmel und Hölle, haben die Menschen einen Auferstehungsleib. Zweitens, die Dauer des Aufenthaltes im Himmel und in der Hölle ist ewig. Und ewig bedeutet ewig, ohne Ende. Endlos. Jetzt erinnern wir uns doch nochmal an die Geschichte vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Und daraus können wir noch einige weitere Gemeinsamkeiten zwischen Himmel und Hölle herausfinden. Die Menschen im Hades, also im Totenreich, und zwar in beiden Abteilungen, sind als Persönlichkeit bei vollem Bewusstsein. Sie können sich an ihr irdisches Leben und damit auch an ihre Familienangehörige und so weiter erinnern. Sie haben Augen zum Sehen, sie haben Ohren zum Hören und sie haben Zungen zum Sprechen. Achtens, sie haben unsterbliche Körper, die mit ihrer Seele und ihrem Geist wieder vereint sind. Sie fühlen Schmerz oder Glück. Und ihr Aufenthaltsort ist unveränderlich. Sie sind da und bleiben da, wo sie sind. Himmel und Hölle haben aber nicht nur Gemeinsamkeiten, sie haben auch Unterschiede, und zwar ganz gravierende Unterschiede. Und einige davon, aus der Vielzahl von Unterschieden, die uns in der Bibel berichtet werden, möchte ich einige nennen. In der linken Spalte sehen wir die Besonderheiten des Himmels und in der rechten Spalte die Besonderheiten der Hölle, und es ist jeweils auch die entsprechende Bibelstelle dazu angegeben, wenn jemand von Ihnen das nachlesen möchte. Im Himmel gibt es keine Sünde. Keine. Null. In der Hölle leben die Menschen mit unvergebener Schuld und Sünde. Da gibt es Sünde. Und zwar jede Menge. Zweitens, im Himmel ruhen die Menschen von ihren irdischen Mühen. In der Hölle gibt es keine Ruhe. Offenbarung 14, Vers 11. Drittens, im Himmel gibt es keine Nöte mehr. In der Hölle sieht das ganz anders aus. Der Reiche leidet Hunger, Durst und Hitze. Im Himmel gibt es keinerlei Schmerzen. Die Hölle ist ein Ort schrecklicher Qualen. Genau das Gegenteil. Im Himmel wird Gott uns trösten. Jede Träne von unseren Augen abwischen. In der Hölle gibt es keinen Trost. Überhaupt keinen Trost. Trostlos. Im Himmel wird Gott über den Menschen leuchten. Er ist unsere Leuchte. Wir haben dann gar keine Sonne mehr nötig. Wir haben keine Lampen mehr nötig. Das ist Gott, der über uns leuchtet. In der Hölle leben die Menschen nach Matthäus 25, Vers 30 in völliger Finsternis. Man kann sich gar nicht mehr sehen. So dunkel ist es. Und siebtens, im Himmel haben wir Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und seinen Engeln, sowie mit den Gläubigen aus allen Zeiten. All die Gläubigen, die vor uns gestorben sind, die werden wir dann wiedersehen. Mit ihnen haben wir Gemeinschaft, ewig. In der Hölle haben die Menschen Gemeinschaft mit Satan, mit seinen Dämonen und mit ganz, ganz vielen verlorenen Sündern. Ich komme zur Zusammenfassung. Ich möchte keinem von uns heute Abend in diesem Raum Angst einjagen. Überhaupt nicht. Ich hoffe nicht, dass das passiert ist. Das möchte ich nicht. Ich möchte genau das Gegenteil. Ich möchte nämlich jedem von uns zurufen, dass es Hoffnung gibt, dass Rettung möglich ist für jeden von uns. Jeder von uns kann sich für die eine Seite oder für die andere Seite entscheiden. Wir sehen im Hintergrund hier auf dem Bild zwei Wege. Einer führt ins Helle, nach oben, der andere Weg ins Dunkle. Sie vielleicht schon so gesehen. Wir entscheiden uns, wo wir lang gehen. Gehen wir nach rechts oder nach links? Das ist unsere Entscheidung. Keiner zwingt uns. Es ist eine ganz persönliche Entscheidung nötig. Ich zitiere hier zwei Verse aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, Verse 17 bis 18. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Nach Gottes Willen sind wir alle Menschen Ewigkeitsgeschöpfe. Unsere Existenz kann niemals ausgelöscht werden. Unser menschlicher Körper, ja, der verfällt, das haben wir gehört. Am Ende unseres irdischen Lebens werden wir alle sterben. Aber unsere Seele und unser Geist werden weiterleben. Und dann gibt es für uns nur zwei Orte. Kein Kompromiss. Himmel oder Hölle. Das ist wirklich nicht meine Erfindung, was ich da heute Abend sage, sondern das hat der Herr Jesus in der Bibel uns so überliefert. Entweder wir werden in Ewigkeit mit ihm im Himmel vereint sein oder ohne ihn in der Hölle sein. Und der Himmel, das haben wir gesehen, ist ein für uns unvorstellbar herrlicher Ort, unbeschreiblich, und die Hölle ist unvorstellbar schrecklich. Das sind zwei absolute Extreme. Gott möchte die Menschen einmal bei sich im Himmel haben. Das Problem dabei ist, dass wir aus eigener Kraft nicht dahin kommen. Wir können machen, was wir wollen. All diese Strategien haben wir ja angesehen, die helfen uns nicht. Und der Grund dafür ist Schuld und Sünde. Und jeder Mensch ist sündig. Es gibt keinen, der nicht sündig ist. Aber Gott hat eben diese wunderbare Erlösung für uns alle Menschen geschaffen, indem er seinen Sohn Jesus Christus mit unserer Schuld und Sünde beladen am Kreuz auf Golgatha hat sterben lassen. Der vollkommen Gerechte für uns Ungerechte. Und was müssen wir jetzt tun? Wir müssen das für uns annehmen. Dieses ganz wunderbare Erlösungswerk müssen wir persönlich für uns annehmen. Und zwar nicht, wenn wir gestorben sind, dann ist es zu spät, sondern während unseres Lebens. Denken wir nochmal zurück an den Bericht über den Absturz der Concorde im Jahr 2000 in Paris. Keiner von den Menschen, die an Bord von dieses Flugzeugs gegangen ist, hat damit gerechnet zu sterben. Eine Minute hatten sie ab dem Start zu leben. Die Stewardess, vielleicht haben Sie das gehört, hat dann in das Mikrofon noch gesagt, herzlich willkommen und einen angenehmen Flug. I wish you a very pleasant flight. Das hört man ja immer so, wenn man in ein Flugzeug steigt. Ne? Also der Flug war nicht sehr angenehm und er war ziemlich kurz. Und die Traumreise haben sie nicht mehr antreten können. Für sie war die Entscheidung zu spät. Wie haben die sich wohl vorher entschieden? Wie viele von denen sind wo? Ich möchte Sie ganz herzlich heute Abend dazu einladen, Jesus Christus persönlich als Herrn und Heiland anzunehmen. Das ist jetzt der Moment dafür. Warum wollen Sie eigentlich noch warten? Tun Sie doch ehrlich Buße über das, was Sie in Ihrem Leben an Schuld und Sünde auf sich geladen haben. Bitten Sie den Herrn Jesus um Vergebung. Dafür reicht ein ganz einfaches Gebet. Man muss keine hochtrabenden, besonders formulierten Gebete in Reimform sprechen. Das brauchen wir gar nicht. Gehen Sie einfach vor den Herrn und bitten Sie ihn um Vergebung. Dann wird er Sie als Kind Gottes annehmen. Er wird Sie an seiner Hand nehmen, wie wir das gelesen haben, Psalm 23, Vers 4. Auch durch das Sterben ihres irdischen Körpers hindurch wird er sie zum ewigen Leben führen. Ich möchte Ihnen abschließend noch einige Literaturhinweise geben. Hier gibt es eine Auswahl von Büchern. Einige von den Büchern sind auch auf dem Büchertisch erhältlich heute Abend. Einige sind vergriffen, die findet man nur noch antiquarisch. Da kann man sich weiter informieren, wenn das Thema interessant ist. Ich möchte noch abschließend mit uns ein kurzes Gebet sprechen. Ja, Jesus Christus, wir wollen dir herzlich danken dafür, dass du unser Retter geworden bist und dass du keinen Menschen verloren gehen lassen willst. Jeder Mensch soll einmal bei dir in der Herrlichkeit sein, in Ewigkeit. Hab Dank, dass wir diese Entscheidung heute immer noch treffen können, dass es noch nicht zu spät ist. Dass wir alle noch leben heute und dass wir zu dir finden dürfen. Und dass du dich auch finden lässt, jeden einzelnen Menschen, der dich sucht, der wird dich auch finden. Hab ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns Hoffnung geben willst. Auch noch in dieser Zeit, in der wir heute leben. Und wir danken dir dafür, dass du bald wiederkommst. Und wir dann einmal bei dir sein dürfen. Lob und Preis sei dir. Amen.